Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst, ey, ich sag dich immer, immer bei mir. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst, ich sag dich immer.
Johannes Oerding, Heimat. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Monarchen und Politiker äußern sich ja gerne zur Verherrlichung ihrer Herrschaftsgebiete. Bayern liefert dafür Beispiele. Die einschlägige Zeile eines Liedes bringt es auf den Punkt. Es war ein Sonntag ganz gewiss, als unser Bayernland entstanden ist. Es ist das Land spektakulärer Gebirgskulissen und Schlösser. Die Schlösserbauten, die Wittelsbacher, eine stolze Dynastie, denn sie sind eines der ältesten und wichtigsten Herrenhäuser Europas gewesen. Die Wittelsbacher haben sogar den weiß-blauen Himmel erfunden, der sich freundlich über Berge, Seen und Flüsse wölbt und über saftige Weiden mit glücklichen Kühen. Paradies Bayern, das ist das Narrativ. Die Bewohner selbst wirken eifrig mit an dem Gerücht, Gott muss ein Bayer gewesen sein. Bayern ist ein Paradies, das sagte einst Horst Seehofer. In Bayern lebt sich's einfach besser, das meinte kürzlich Markus Söder. Zu diesen Eigenlobreden kommt noch obendrauf. Umfragen haben ergeben, sogar mit ihrer Mundart halten die Bayern den ersten Platz. Sie gilt als der schönste Dialekt in Deutschland. Davon können Sie sich jetzt selbst überzeugen. Claudia Decker, meine Kollegin, ist in ein Gebiet gefahren, das nicht zum oberbayerischen Bilderbuch Bayern gehört. Reisende lassen die Gegend meist links liegen und wissen nicht, was sie versäumen. Claudia Decker lebt in Oberbayern, war jetzt aber im verkannten Osten von Bayern unterwegs und seitdem schwärmt sie ausdrücklich von der Schönheit Niederbayerns.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im Donau-Isar-Express auf unserer Fahrt durch Niederbayern über Landshut-Plattling. Unsere Endstation ist Passau.
Landshut und Passau sind die urbanen Koordinaten für Niederbayern. Landshut und Passau sind die größten Städte, Inn und Isar sind die beiden großen Flüsse, die in die Donau münden. Wir lassen uns erstmal hinfahren, von der Weltstadt München ins Land hinein. Wir steigen nicht in Landshut aus und wir fahren auch nicht nach Passau, denn Niederbayern ist mehr als diese beiden Berühmtheiten. Ein alter Spruch lautet, in Landshut wird regiert bzw. gearbeitet, in Passau wird gebetet. Und ja, wo wird gelebt und gefeiert? Die Antwort gibt's später. Zuerst ist interessant, wie Hannes Ringelstädter den Stellenwert seiner Heimat im bayerischen Ranking sieht. Ringelstädter ist Niederbayer durch und durch. Außerdem Kabarettist, Musiker, Schauspieler.
Servus, habe die Ehre.
Welche Erklärung hat er dafür, dass Oberbayern immer die erste Geige spielt, wenn die Rede auf Bayern kommt? Allenfalls das Allgäu gibt's noch. Aber Niederbayern hat keiner auf dem Schirm, als wär's ein Schmuddelkind.
Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses Geranien-Bayern, das verbreitete Bayern ist, was ja auch in den ganzen Fernsehserien und so, das aus und über Bayern gibt, als Bild verkauft wird. Und Niederbayern hat so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein. Auch der Vernachlässigung, das muss man ja auch immer dazu sagen, dass natürlich die arroganten Münchner und die Münchner Politik dieses Niederbayern immer vernachlässigt hat, bis irgendwann so Leute wie Erwin Huber und andere mal aufgestanden sind und gesagt haben, jetzt passt mal auf, wir sind verändert dort.
In den 70ern, als in München die Post abging, Stichwort Olympische Sommerspiele, und als Oberbayern schon die Schönheitskönigin der deutschen Urlaubsdestinationen war, galt Niederbayern noch als Inbegriff von negativ gemeinter Provinz. Bäuerlich, erzkatholisch, engstirnig und fest in der Hand der CSU. Der Menschenschlag eher ruppig derb, Typ rechtschaffene Tagwerker. Das Land flach mit reichen Bauern und armen Häuslern. Eine Gegend ohne Reiz. Hinfahren, um Natur zu genießen, nicht im Kernland von Niederbayern. Eigentlich ist das heute noch so.
Was ungerecht ist, weil zum Beispiel im Bayerischen Wald ist es wahnsinnig schön, der ja zu Niederbayern gehört, teilweise auch zur Oberpfalz. Aber was mich immer fasziniert landschaftlich an Niederbayern ist dieses, also ich komme ja aus Straubing, das ist im Gäuboden, dass das fast so wie in Texas ist, so lange Weizenfelder, eben, gerade, sehr fruchtbarer Boden, deswegen für die Landwirtschaft gut geeignet. Das ist toll und hat den großen Vorteil, dass man einfach schön dahin radeln kann, dass es meistens nicht bergauf geht.
Der berühmte Gäuboden, auf den fahren wir jetzt zu. Bisher ging's wirklich durch Allerweltsland. Aber jetzt, auf Plattling zu, verändert sich das Land. Es weitet sich unendlich. Der freie Blick schweift über ein lebendiges Patchwork-Design in grün und erdig. Linker Hand am fernen Horizont ein sanfter Höhenzug. Rechter Hand, wo irgendwo hinten die Donau fließt, sind die Ausläufer vom Bayerischen Wald zu sehen. Hier wächst und gedeiht, ja, das Überallgetreide Mais, dazu aber auch Sommerweizen, Winterweizen, Kartoffeln wachsen hier und viele Reihen Zuckerrüben. Das hier ist bester Ackerboden, Lössqualität. Noch ertragreicher als hier geht's nur an ganz wenigen Stellen auf der Welt. Die Plattlinger Äcker sind deutschlandweit bekannt dafür, dass hier der meiste Zucker abgeräumt wird. Heißt, mit höchstem Zuckergehalt in den Rüben. Das ist der Gäuboden, fruchtbarstes, wohlbestelltes Bauernland, der Reichtum der Provinz. Was sagt nun ein stolzer Niederbayer beim ewigen Fingerhakeln dem hochmütigen Oberbayern? Er sagt, okay, ihr habt die Berge, aber wir haben den Horizont. Und voilà, hier ist er, der weite Horizont Niederbayerns. Konkurrenz belebt ja und das bisschen Sticheln hilft bei der Selbstbehauptung gegenüber der oberbayerischen Hoffart. So kann man auch sagen, die Oberbayern und die Münchner haben die Isar, die Niederbayern haben die Isarmündung. Schnurstracks aus Plattling raus kommt man ihr näher. Der Isar-Radweg, ein perfekter Feldweg, bretteleben, führt durch eine Idylle, stiller, lichter Auenwald. Die Isar kann ich nur erahnen von der Deichkrone aus. Da irgendwo fließt sie, hinter dem Dschungel aus Laubbäumen, Lianen und Sträuchern, hinter grün schimmernden Tümpeln, Baumstämmen, die modernd kreuz und quer liegen dürfen und hinter Gruppen von Schilf. So sieht eine Auenlandschaft ersten Ranges aus, in einem der schönsten Naturschutzgebiete Bayerns.
Ja, wir haben hier einen ganz schützenswerten Auwald, und zwar die Weichholzaue, die an der Isar entlang die Bäume vorhält, die auch längere Überflutungen standhalten. Und dann auch die Hartholzaue außerhalb der Deiche. Das sind dann Bäume wie die Esche, wie die Eiche oder Ahorne, die nur sporadisch Überschwemmungen vertragen. Und das sind die beiden maßgeblichen Auwaldbereiche hier.
Thomas Schoger-Ohnweiler ist Gebietsbetreuer im Isar-Mündungsgebiet. Sein Büro hat er im Infozentrum des Auwalds. Und hier muss man das Fahrrad stehen lassen. Ab jetzt ist nur noch Wandern erlaubt, zum Schutz der Lebewesen, die hier brüten und nisten, fliegen und schwimmen. Auf dem Weg zur Isar beobachten wir kurz eine Herde Auerochsen. Massige, dunkelbraune Viecher mit weitstehenden Hörnern auf wuchtigem Schädel. Das sind die Urahnen unserer Rinder. Hier dürfen sie sommers wie winters grasen, wie einst, als der Mensch sie noch nicht an die Kette gelegt hatte. Hey, ich sehe die Isar.
Jetzt sind wir da, genau. Und wir sind ein Gebiet mit 35 Fischarten. Das macht wirklich auch die Isar aus. Wir sehen hier Jungfische.
Ja, ganz klein.
Genau, ganz klein.
Ganz klein, wie aus dem Aquarium.
Richtig. So klein. Und es wird, wo es möglich ist, die Isar renaturiert. Und wir werden belohnt mit den Fischen, die wir hier beobachten können. Ganz toll.
Und der Aussichtsturm erlaubt den Blick von oben über die fast unberührte, üppige Auenlandschaft.
Wir haben ja hier 100 Vogelarten, zum Beispiel den Teichrohrsänger. Man kann die Rohrammer beobachten. Und wir finden auch den sehr seltenen Schwarzstorch, der im Gegensatz zum Weißstorch ein sehr scheuer Waldstorch ist. Also man kann den, wenn man ganz viel Glück hat, an Altwassern beobachten, also an abgeschnittenen Flussbereichen. Da versucht er, Frösche zu fangen oder den ein oder anderen Fisch.
Weiter jetzt, noch 8 Kilometer bis zur Isarmündung. Wir passen auf, ob wir einen Eisvogel sehen, eine Purpurreihe oder einen Baumfalken. Nach einer guten Stunde haben wir die Stelle erreicht, an der die Isar auf die Donau trifft. Hier also bilden das flinke Isarwasser aus dem Karwendelgebirge und die träge Donau ein Paar und fließen gemeinsam weiter.
Ja, jetzt sind wir wirklich an der Mündung angekommen. Eine sehr schöne Stelle, wo man sieht, die Isar ist ein typischer Gebirgsfluss mit ihrer Strömungsgeschwindigkeit und die behäbig dahin fließende Donau als Tieflandfluss.
Ja, stimmt, die hat einen anderen Charakter als die Isar.
Ja, ein typischer Tieflandstrom. Ja, hier an der Isarmündung. Das ist wirklich eine tolle Landschaft.
Rasten in dieser grünen Schönheit. Schauen, hören, innehalten. Auf der anderen Seite der Donau geht's auf ihrem bekannten Radweg nach Straubing. Straubing ist die Residenz des Gäubodens, könnte man sagen. Jetzt ist sie es definitiv, und zwar 11 Tage lang. Es sieht aus, als wären heute alle 50.000 Einwohner der Stadt auf den Beinen.
Das ist sonst nie, dass so viele Leute unterwegs sind in Straubing. Ich habe heute in der Zeitung, da war ein ganzer Seitenartikel über das Volksfest gestanden. Und dass in der Zeit, wo das Gäubodenfest ist, dass da praktisch jeder Straubinger Tracht da hat. Dirndl oder Lederhosen, selbst in die Büros, in die Ämter, gell, sind so viel mit Tracht unterwegs, das ist unglaublich.
Also wir kommen aus Landshut und sind heute in Straubing, um uns den Umzug anzuschauen, diesen Festzug raus zur Gäubodenwiese.
Pferdefuhrwerke, stolze Gäubodenbauern auf die Pferdefuhrwerke, die ganzen Trachten, die Musik hat ein, das ist sehenswert. Und es ist ja das zweitgrößte Volksfest in Bayern, Gäubodenfest.
Womit alles gesagt ist über dieses wahrlich außerordentliche, mitreißende niederbayerische Event des Jahres. Immer 11 Tage im August. Am Hagen. So heißt der Festplatz vor den Toren der Stadt. Jetzt ist klar, der niederbayerische Spruch lautet: In Landshut wird gearbeitet, in Passau wird gebetet und in Straubing wird gefeiert. Übrigens, die Münchner feiern ihr Oktoberfest seit 1810. Erst danach kamen die Niederbayern auf die Idee mit dem Gäubodenfest, 1812. Also bloß abgekupfert von den Münchnern? Ups, die Frage ist ein Stich ins Wespennest.
Wenn man das Oktoberfest kopiert hätte, dann wäre das heutzutage so, dass in Straubing lauter Auswärtige wären. Und wenn Sie jetzt ehrlich sind und schauen da in die Runde, Sie sehen lauter Niederbayern, keine Zugrosten, lauter solche, die wo rennen, so wie einer der Schnabel gewachsen ist. Und da täten Sie jetzt sagen, wir kopieren eine Münchner Wiesen. Okay, lassen.
Wenn es nach dem Charakter von einem Volkfest geht, bei uns ist so ein bodenständig, nicht so international wie die Wiesen.
Genau, da findet sich ganz Niederbayern in Straubing zusammen. Ja. Das sieht man schon an der Tracht. Im Oktoberfest haben viel mehr so nachgemachte Tracht an und hier traditionelle Tracht. Ja.
Genug vom Remi-Demi. Ist es verwerflich, nach dem Feiern auf einen Friedhof zu gehen?
Ich bin direkt neben dem Zentralfriedhof von Straubing aufgewachsen. Für uns als Kinder, das war ein Ort des Spiels, des Lebens. Wir sind da in der Nacht eingestiegen. Und jetzt bin ich ganz gern dort. Und was man da Leute trifft, ja. Und Friedhöfe waren auch im Mittelalter immer ein Ort des Lebens.
Das weiß die Mittelalterspezialistin Dr. Dorit Maria Krenn. Sie ist die Leiterin des Straubinger Stadtarchivs und hat viele Bücher zur Stadtgeschichte geschrieben.
Die Friedhöfe waren ja auch zum Beispiel die Gerichtsplätze, wo man sich versammelt hat, Gericht gesprochen hat. Es waren zum Beispiel auch Tanzplätze. Also im Grunde hat der genauso gut zum Leben gehört wie das Wirtshaus ja, und Kirche. Also man weiß von Tanzveranstaltungen im Friedhof. Und das Schöne ist hier, wir haben ja Grabsteine bis ins Mittelalter zurück, bis ins 14. Jahrhundert. Also hier sind die Straubinger, die ja schon immer auf dem Hagen, wo jetzt gefeiert wird, das war auch im Mittelalter unser Festplatz. Dort waren die Schützenfeste und die Papageien sind herabgeschossen worden und so weiter. Also wo die Bürger, die hier liegen, gefeiert haben, ja gut, und jetzt liegen sie da in aller Ruhe und harren der Auferstehung, der fröhlichen Auferstehung heißt es ja.
Ein einzigartiger Ort ist der Petersfriedhof, bewacht von alten Bäumen. Efeu darf sich an den bemoosten Grabsteinen emporranken, wie es will. Seit 1876 ist der Friedhof geschlossen und hat sich zu einer Baum-Strauch-Wiesenwildnis entwickelt, der älteste dieser Art in Süddeutschland. Zuletzt zeigt Dorit Krenn mir eines der bekanntesten Gräber. Straubing besaß die Blutgerichtsbarkeit, also das Recht, Todesurteile zu fällen. Und hier ruht Josef Zankel, der letzte königliche Scharfrichter in Straubing. Geboren 1783, gestorben 1843. Übermannshoch sein verwitterter grauer Grabstein.
Also der ist gut 2,50 hoch und ist wunderschön, neogotisch kann man sagen. Es schaut eigentlich fast aus wie ein gotisches Fenster.
Stimmt. Und dieser Mann, der hier liegt, der hat viele Menschen zu Tode gebracht. Was wissen Sie über ihn?
Also aus den Quellen weiß man, dass er Gott sei Dank nicht viele Menschen ins Jenseits befördern hat müssen. Also zu den Aufgaben eines Scharfrichters, hast du ihm gehört, die Menschen, die zum Tode verurteilt waren, hinzurichten mit dem Schwerte. Aber die Hauptaufgabe von ihm war das, was die Scharfrichter immer im zweiten Beruf waren, nämlich Vasenmeister. Und die Vasenmeister waren für eine Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Die haben die toten Tiere entsorgt. War wichtig, damit keine Seuchen entstehen. Die haben zum Beispiel auch freilaufende Hunde, man Tollwutgefahr, ne, wenn man dran denkt, freilaufende Hunde einfangen müssen. Ihre Aufgabe war auch die Leerung der öffentlichen Toiletten. Es gibt zum Beispiel Rechnungen von dem Zankel über die Leerung der Toilette bei unserem Stadtturm, wo der Stadttürmer gewohnt hat. Und der hat einen Eimer gehabt und den Eimer hat halt unser Zankel regelmäßig leeren müssen. Der Grabstein hat noch ganz was Besonderes. Und zwar hinten auf der Rückseite, da ist das Richtschwert. In Originalgröße. Und mit diesem Knauf oben dargestellt, das Schwert in der Scheide, ist auch verziert. Und was eindrucksvoll ist, dass nicht nur das Schwert dargestellt ist, sondern es ist auch eine Hand dargestellt. Und diese Hand umklammert den Griff des Schwertes.
Das echte Richtschwert wird im Gäubodenmuseum aufbewahrt. Seine Länge 103 Zentimeter. Und in Öl gemalt kann man dort den Scharfrichter auch betrachten. Einen rotbackigen Mann in den besten Jahren. Schwarze Joppe über weißem Hemd, schwarzes Halstuch, den Griff des Richtschwerts mit seiner linken Hand umfassend. Zu seiner Zeit ein respektierter Straubinger Bürger. Abschied von Straubing und zur letzten Station unserer Niederbayernreise. Weiter geht's die Donau entlang nach Norden. Und das Schöne am Radeln ist ja, man kann jederzeit absteigen und abschweifen für ein nicht vorhergesehenes Intermezzo.
Genoveng, auf geht's!
Wir sind hier beim Stockschießen. Und Stockschießen gehört zu Niederbayern wie das Fallbodenfest. Das ist eigentlich eine alte Sportart in Bayern oder in Niederbayern. Wir besuchen die Turniere von unseren Sportfreunden. Und diese Sportfreunde sind heute zu uns gekommen und wir veranstalten einen so einen Wettkampf.
Wie viele Männer sind jetzt hier beisammen?
12 Mannschaften, 48 Leute. Da müssen wir 12 Spiele machen. Und so ein Spiel dauert circa eine halbe Stunde. Früher ist es eigentlich nur auf Eis geschossen worden.
Das ist nämlich das, was ich kenne, Eisstockschießen.
Ja. Da kommt es her.
Das war ein guter Schub.
Aber das ist ein Sport, bei dem man nicht dünn und drahtig sein muss, denn ich sehe so viele hier mit einer Bierwampen.
Drahtige und muskulöse Kerle waren schon besser, aber der Bayer ist halt einmal ein bisschen gewampert.
Super, Timo, jawohl!
Wie lange wird das Turnier heute dauern?
Das dauert 6 Stunden. Dann haben wir die Siegerehrung. Dann kommt der gemütliche Teil. Da wird dann gegrillt. Und da sind wir stolz drauf, dass wir so ein Zusammenhalt ist.
Letzte Station. Zu dem Ort, wo der weiß-blaue Himmel der Bayern erfunden wurde. Zum Bogenberg, über dem Städtchen Bogen gelegen. Der heilige Berg Niederbayerns wird er genannt. Seit dem Mittelalter geben sich auf dem Bogenberg Marienwallfahrer die Klinke in die Hand. Als Landmarke über der Ebene ist er schon von Weitem sichtbar. Ein Bild wie gemalt. Der Berg ist 432 Meter hoch. Auf seinem runden Rücken thront weiß leuchtend mit rotem Dach eine Kirche mit sechseckigem Turm. Aber der Bogenberg hat mehr als nur den Heiligenschein.
Der Bogenberg, der hat wirklich eine ewig lange Geschichte. Erst war er der Sitz der Grafen von Bogen, auf die das bayerische Rautenwappen zurückgeht.
Barbara Michal, Leiterin des Kreismuseums auf dem Bogenberg. Sie kennt en Detail die Erfolgsgeschichte des weiß-blauen Rautenwappens, die royale Soap über Herrschaften und Erbschaften, über Heirat aus Kalkül, kurz über den Aufstieg der Wittelsbacher Dynastie. Hier auf dem Bogenberg begann er mit der schwerreichen Ludmilla, verwitwete Gräfin von Bogen, Mutter von zwei gräflichen Söhnen. Wie wurden dann die Rauten derer von Bogen zum Wappen der Wittelsbacher, Barbara Michal?
Über die Geschichte von Ludmilla, der Gräfin von Bogen, die 1204 in zweiter Ehe Ludwig dem Kelheimer, also Wittelsbacher, geheiratet hat. Ihre Söhne haben sich danach ein neues Wappen gegeben. 1209 ist das älteste Bogener Rautensiegel. Aber die Grafen von Bogen sind ausgestorben. Die Wittelsbacher haben alles geerbt, nämlich das weite Land hier, Gäuboden, weite Teile Bayerischer Wald bis nach Böhmen hinein. Also schönes Territorium und vielleicht auch als Zeichen dafür eben auch die Rauten übernommen. Also die Bogener Rauten sind in der ersten Hälfte vom 13. Jahrhundert bayerisch geworden.
Heute, über 800 Jahre später, sind die weiß-blauen Rauten ein weltweit bekanntes Markenlogo mit tadellosem Image, weshalb sie einem dauernd begegnen. So erweist sich am Ende die Provinz als Fundament großer Geschehnisse, nicht nur in der Geschichte. Wer wollte sie da noch schmähen? Darüber nachzusinnen ist der Bogenberg auch ein bezaubernder Fleck, nämlich ein Aussichtspunkt, wo einem die Welt zu Füßen liegt. Zumindest die Niederbayerische.
Ja, der Bogenberg ist ein sehr schöner Ort. Also der ganze Gäuboden liegt einem zu Füßen. Diese weite Landschaft mit anschließendem Hügelland. Und an manchen Tagen, vor allem an klaren Herbsttagen, kann man bis in die Alpen schauen.
Ja, das ist ja auch unser Motto, Ihnen an die Welt zu Füßen zu legen hier im Sonntagsspaziergang. Ihr habt die Berge, aber wir haben den Horizont. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Diesen Satz haben wir ja gerade gehört in der Liebeserklärung an Niederbayern von Claudia Decker. Das ist auch nicht die einzige Liebeserklärung. Es folgt noch eine von Hannes Ringelstetter, Niederbayern. Wir hatten ihn ja gerade gehört, wie er zu seiner Heimat steht, aber Musiker, das ist er ja, die haben noch mehr Möglichkeiten, das auszudrücken, was der Nicht-Musikalische nur unvollkommen kann.